Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, Martin. Wow. Also ich muss sagen, das, was ihr gerade so ausgesprochen habt zu eurem rechten Nachbarn, das hat schon fast was von Pfingsten, das klang schon fast nach Sprachen so. Man konnte es kaum verstehen hier vorne, aber ja, das hatte schon was Pfingstlerisches an sich. Hey, wir feiern heute Pfingsten miteinander und wisst ihr, was der große Unterschied zwischen Weihnachten, Ostern und Pfingsten ist? Ja, wisst ihr das? Also nicht die Jahreszeit, das ist nicht der Punkt. An Weihnachten und an Ostern erinnern wir uns an etwas. An Pfingsten ist es keine Erinnerung an den Heiligen Geist, wir wollen ihn erleben. Pfingsten ist etwas, was wieder passiert und was wir wieder erleben können. Und da freue ich mich riesig darauf. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, während wir jetzt noch so diesen schnöden Mammon einsammeln, ja, macht das ruhig, seid großzügig, ist cool. Aber so ganz nebenbei, versucht schon mal euch zu konzentrieren. Weiß jemand so zufällig diesen Bericht von Pfingsten? Ja, ganz simpel gefragt, kurzer Gedächtnistest. Weiß jemand, wo wir das finden in der Bibel? Oh, jetzt wird's peinlich. Also, ja, Apostelgeschichte, sehr gut. Apostelgeschichte, das ist so relativ weit am Anfang vom Neuen Testament und ihr müsst doch schon recht weit blättern in der Bibel. Also Apostelgeschichte finden wir den Bericht und da heißt es, an diesem Pfingsttag, also 50 Tage nach Ostern, nach diesem Passafest, waren sie versammelt, so wie ihr jetzt hier. Die saßen alle beieinander und dann wusch! Ja, genau. So saß dann die Gemeinde da. Aha. Also Pfingsten im Jahr 2015. Ihr habt eine Vorstellung, wie das ablaufen wird? Ja? Im Jahr 2015 käme der Heilige Geist hier reingeblasen. Voller Tosen, voller Lärm, voller Brausen. Heiliger Geist, guck mal, geh mal nach vorne, da ist die Bühne, du kannst predigen, ich bin gespannt, was kommt. Ja, ungefähr so wach wie ihr waren die auch damals. Hey, an Pfingsten, da ging der Punk ab. Ein Tosen, ein Brausen, Flammenzungen auf den Köpfen, die fingen an, in Sprachen zu reden. Kein Mensch hat sie verstanden. Ein paar haben gedacht, die wären besoffen. Da ging tierisch der Punk ab. Und heute sitzen wir in der Kirche und ich glaube, ihr könnt es anders. Steht doch mal auf, bitte. Oh ja, schon wieder aufstehen. Ist das anstrengend? Ja, gebt unserem Gott mal einen Applaus. Und zwar einen Applaus, der ihm würdig ist. Hey! Come on! Jawohl! Sehr gut, sehr gut. Und für die, die nicht mehr können, dürfen sich wieder hinsetzen. Und ich bin begeistert, weil ich merke, es ist doch noch Leben hier drin. Ja, ich freue mich, es ist Pfingsten. Hey, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde und auf der Erde herrschte etwas, das ist das geilste Wort der ganzen Bibel, auf der Erde herrschte Tohu wa Bohu. Geil, was Tohu wa Bohu ist, weiß ich, oh, du darfst dich auch widersetzen, wenn du möchtest, du darfst auch stehen bleiben, aber es dauert länger, wenn ich rede. Also, es herrschte Tohu wa Bohu und was Tohu wa Bohu ist, das weiß ich, seit ich Kinder habe. Und deren Zimmer, da weißt du, was Tohu wa Bohu ist. Und genau das war auf der Erde. Es war Chaos. Chaos pur. Und das heißt, der Geist Gottes schwebte über diesem Chaos. Und er brachte Ordnung in das Chaos hinein. Und nachdem er Ordnung hineingebracht hat, sah die Welt dann ziemlich anders aus. Mein kleiner Versuch, das darzustellen auf dem nächsten Bild. Das war so nach seinem ersten Eingriff. Und Gott machte den Menschen und er setzte ihn in den Garten Eden hinein. So, und jetzt weiß ich nicht, wie du dir Garten Eden vorstellst. Also in den meisten Köpfen, in den meisten Fantasien ist der Garten Eden ja so ein bisschen so Schlaraffenland. Also Palme drunter legen, Füße hoch und das gebratene Hähnchen fliegt in den Mund. Ich glaube, so ein Gerücht, im Garten Eden waren sie auch keine Veganer, da flogen schon die Hähnchen so, aber ich glaube, so war es nicht. Im Garten Eden sollte der Mensch arbeiten. Ja, er sollte arbeiten. Gott hat dem Mensch einen Auftrag gegeben, aber es gab einen klitzekleinen Unterschied. Der Mensch arbeitete gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Und das, was er gearbeitet hat, das gelang ihm. Es war Gottes Segen unmittelbar auf seinem Tun. Und Gott hat gesagt, ich will, dass du ordnest. Ich will, dass du Namen gibst. Ich will, dass du bebaust und bewahrst. Und Gott hat eigentlich nichts anderes gesagt zum Menschen, als ich will, dass du den Schöpfungsauftrag fortsetzt. Das, was ich 6 Tage gemacht habe, dann habe ich 1 Tag geruht und jetzt möchte ich, dass du mit meinem Geist zusammen weitermachst. Das war der Auftrag an den Menschen, das war sein Sinn, sein Ziel, sein Dasein. So, und dann kam die Stelle, die wir kennen, ja, der Mensch rebellierte gegen diesen Gott, er stellte sich gegen ihn und diese Rebellion des Menschen hat etwas ausgelöst, was viel tiefer geht. Und viel intensiver ist, als der Mensch es sich wahrscheinlich jemals hätte vorstellen können. Wir finden, Paulus schreibt das im Römerbrief 8, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt. Es ist Irrwitz manchmal. Ich habe irgendwann mal Bio studiert und ich verfolge so ein klein bisschen noch, was so im Biowesen so abgeht. Und ich finde es aberwitzig, dass Wissenschaftler hergehen, um die Ethik der Menschen zu erklären, greifen sie auf die Tiere zurück und sagen, deshalb muss das bei Menschen auch irgendwie stimmen. Ey, die Bibel sagt, die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt. Und nichts, absolut nichts, ist mehr so, wie es ursprünglich eigentlich gedacht war. Es herrscht Unordnung in der Schöpfung drinnen. Und das war fatal, was da passiert ist. Das war der Tod für alles. Und alles, was du in der Materie, alles, was du einfach nur laufen lässt, gerät in Unordnung. Aber Gott hat von Anfang an, vom ersten Moment an, einen Plan gehabt. Gottes Herz schlägt für Wiederherstellung. Ich glaube, wenn man Gott zusammenfassen will in ein Wort, dann ist Wiederherstellung das Richtige. Gott möchte, dass das alles wieder dahin kommt, wie er sich ursprünglich gedacht hat. Und jetzt passiert was Spannendes. Gott spannt einen Faden, einen zeitlich relativ langen Faden, der Wiederherstellung. Und ich möchte mit euch anschauen, wie ist das passiert? Wie ist Gott dabei vorgegangen? Er hat es uns in der Bibel offenbart, er hat es offengelegt. Wir können das nachlesen, wie er es gemacht hat. Der erste Schritt der Wiederherstellung, Gott erwählt den Abraham. Gott nimmt eine einzelne Person. Okay, gemessen an der Welt, an den Menschen ist das wenig, aber Gott beginnt im Kleinen, er fängt mit Abraham an. Und zwar Gott erwählt den Abraham, nicht Abraham Gott. Dann geht er mit ihm vorwärts und er stellt ihn auf die Probe. Und das sind schon mal 2 Dinge, ganz am Anfang des Wiederherstellungsprozesses, die für uns heute schon mal ein absolutes No-Go sind. So als ordentlicher Humanist musst du jetzt aufschreien und musst sagen, aber stopp mal, das geht gar nicht. Gott erwählt den Abraham. Warum eigentlich? Warum nicht den Ahmed? Warum nicht den Jörg? Oder den Manuel? Gott erwählt in seiner Souveränität, in seiner Entscheidungskraft den Abraham. Und ja, er stellt ihn auf die Probe. Ja, darf das Gott überhaupt? Er tut's. Und so passiert etwas, der Grundstein für den Rettungsplan wird gelegt. Und dieser Rettungsplan Gottes basiert auf Glaube und Gehorsam. Das ist der Baustein der Wiederherstellung. Glaube und Gehorsam. Und Gott geht einen Schritt weiter. aus diesem Abraham geht ein Volk hervor, das Volk Israel. Und Gott macht was total Verrücktes. Gott sucht sich dieses eine Volk aus. Gott sucht es aus und sagt, an dir, Israel, möchte ich mich beweisen. Mit dir, Israel, habe ich etwas Besonderes vor. Das ist schon krass. Also Gott sucht sich ein Volk aus und er sagt auch, warum er es tut. Nicht, weil Israel was anders ist, nicht, weil es besser ist, nicht. Nein, es geht gar nicht um Israel. Gott sagt, ich wähle dieses Volk aus, weil ich mich zeigen will in diesem Volk. Und das tut er auf eine ganz krasse Art und Weise. Er sucht sich den Mose aus, ausgerechnet Mose, den Mörder. Er sucht sich Mose aus und er führt das Volk Israel heraus aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft in die Freiheit hinein. Und dann sind sie draußen aus Ägypten und sie sind in der Wüste und Gott macht etwas Besonderes. Gott sagt, hey Mose, hör mal zu, da ist ein Berg, da geh mal hoch. Sinai-Gebirge. Ich war da ganz in der Nähe, habe mir das mal angeschaut, das ist ein ziemlich crazy Berg. Da gehst du jetzt nicht nur so im Spaziergang hoch, das ist schon ein bisschen was Anstrengendes. Und Mose marschiert da hoch und er ist oben und Gott sagt zu ihm, ich gebe dir ein Gesetz. Und das ist nicht für dich alleine gedacht, das ist das Gesetz für mein Volk. Ich gebe dir ein Gesetz, damit mein Volk weiß, wie Leben funktioniert. Und Mose nimmt das Gesetz, er geht runter, er lehrt sein Volk. Und dieses Gesetz, das ist extrem umfangreich. Ich weiß nicht, ob du es mal gelesen hast, 3. Mose, ziemlich lang, das ist so das, wo man oft einschläft dabei und so. Aber es ist ziemlich spannend, wenn du mal reinschaust, was passiert eigentlich dort? Gott definiert in seinem Gesetz Step für Step für Step, wie Leben aussieht. Und zwar das Leben, das er sich gedacht hat. Und er stattet das Volk Israel damit aus, dass sie rein theoretisch genau das leben könnten, was Gott Wiederherstellung nennt. Und Gott macht was Spannendes mit dem Volk Israel. Er sagt, Mose, tritt bitte vor das Volk. 5. Buch Mose, finden wir das. Und er sagt, weißt du was, stell das Volk vor eine Wahl. Und Mose macht das. Er stellt sich vors Volk und er sagt, hey, hört mal gut zu. Es gibt das absolut krasse Megaleben. Es gibt ein Leben, alles, was du anpackst, wird zu Gold. Alles, was du machst, hat Erfolg. Du wirst fruchtbar sein, deine Arbeit wird gelingen, deine Familie wird mega vorankommen. Alles in deinem Leben wird absoluter Hammer werden. Wenn du dich an mein Gesetz hältst. Du kannst wählen, Segen oder Fluch. Und dann nimmt er kein Blatt vor den Mund. Er sagt, wie der Fluch aussieht. Er sagt, wenn du den Fluch wählst, dann wird deine Arbeit mühsam sein. Du wirst Stress haben ohne Ende. Was du anpackst, wird früher oder später einfach wieder den Bach runtergehen. Deine Kinder werden aufsässig werden, dein Land wird dich verstoßen und alles, was du machst, ist letzten Endes Kacke. Und du darfst dich entscheiden. Jetzt gibt es ein kleines Problem mit diesem Gesetz. Ein Gesetz kennen heißt ja noch nicht, dass man es einhält. Machen wir kleine interaktive Zwischenfrage. Wer von euch weiß, dass man innerhalb einer Stadt, wenn nichts anderes gilt, dass man dort 50 km/h fahren muss? Wer weiß das mal? Einfach Hand heben. Ja, schon relativ viele. Die anderen komme ich nachher auf euch zu. Reden wir nochmal drüber. Gut, jetzt weiß ich, das war relativ anstrengend, aber ihr könnt jetzt den anderen Arm nehmen, dass es eine gleichmäßige Belastung wird. So, wer von euch ist in der Stadt schon mal schneller als 50 km/h gefahren? Oh, sind fast mehr als vorher. Ja, okay. Ihr spürt zwischen ein Gesetz kennen und ein Gesetz ausleben und sich dran halten, da gibt es einen Unterschied. Und genau dieses Problem hat Gott bei den Menschen auch gesehen. Er hat gesehen, oh, wow, wow, da läuft ganz schön was schief. Sie kriegen es nicht hin. Und er hat noch einen Schritt dazwischen geschalten. Er hat gesagt, vielleicht müssen Sie bloß mehr sehen, wie dieses Leben aussieht, wenn man sich dran hält. Vielleicht brauchen Sie bessere Vorbilder. Und Gott geht den nächsten Schritt der Wiederherstellung. Er beruft König David. Und unter dem König David und seinem Sohn Salomo passiert so der Höhepunkt, der vorläufige Höhepunkt der Wiederherstellung. Gott führt das Reich Israel an einen Punkt, es ist mega krass. Die haben militärischen Erfolg, sie haben wissenschaftlichen Erfolg, sie haben geistliche Überflieger. Es ist eine mega krasse Zeit in dieser Nation. Dem Volk geht es gut, mehr als gut. Und das Volk wird berühmt, weit über seine Grenzen hinaus. Es kommen Könige aus fremden Ländern und schauen sich das Land an. Und sie sagen, hey, sagt uns, was macht ihr? Wie kann das sein, dass euer Reich so dermaßen abgeht? Und Gott macht genau das, was er verkündet hat. Er hat gesagt, an euch werde ich ein Exempel statuieren. An euch werden die anderen Länder neidisch werden. Sie werden sehen, wie weit man kommen kann mit Gott. Aber auch das reicht nicht. Immer noch fallen die Leute ab von Gott. Immer noch reicht es nicht, ein gutes Vorbild zu haben und das Gesetz zu kennen. Und Gott merkt, dass das ist noch nicht das Ende. Er muss einen Schritt weitergehen. Er steigt in die nächste Phase seines Rettungsplans. In Jeremia 31 heißt es, der neue Bund mit dem Volk Israel wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Von Herzen aus wird ihr Denken und ihr Handeln verändert werden. Vom Herz aus. Wie ist das mit dem zu schnell fahren? Wenn du statt 50, 60 fährst, was ist das Erste, was wir machen? Griff zum Geldbeutel, ey, kann ich mir leisten, ich fahre weiter. Im bezahlbaren Bereich. Was wäre, wenn die 50 km/h in unserem Herzen drin wären? Da ist eine Stelle, du weißt, wow, da rennen ständig Kinder über die Straße. Hey, da kann es jeden Moment passieren, dass sich jemand begegnet auf der Straße. Ich garantiere dir eines, wenn du das wirklich wüsstest, dass das so eine Stelle ist, du würdest 45 fahren, höchstens und äußerst aufmerksam, weil es in deinem Herz ist. Und Gott kündigt das an und darüber hinaus macht er noch etwas ganz Verrücktes. Er ruft Propheten auf den Plan. Propheten sind Menschen, die hören etwas von Gott und sie sprechen das aus. Und diese Propheten haben einen Auftrag bekommen von Gott, sie sollen das Volk Israel erinnern an das, was Gott von Anfang an eh vorhatte. Und die Propheten stehen auf und sie sagen, hey, es wird ein König kommen. Und er wird das Reich Davids fortsetzen. Aber viel größer, viel umfangreicher, viel perfekter, als ihr es euch jemals vorstellen könnt. Es kommt ein König, es kommt ein Königreich. Das wird alles wiederherstellen, was sich Gott mal gedacht hat. Und 700 Jahre später setzt Gott seinen Rettungsplan fort. Er erwählt Maria und Josef. Habt ihr euch jemals gefragt, warum Maria und Josef? Warum ausgerechnet die zwei? Das ist mega spannend. Der Anfang vom Matthäus-Evangelium, das ist auch so ein Abschnitt, wo man ständig einschläft. Da stehen bloß Namen. So ein Name nach dem anderen. Aber eigentlich ist es eine hochspannende Stelle. In dem roten Faden des Volkes Israel gibt es zwei Spuren. Es gibt einmal die Leiterschaft, die geistliche Leiterschaft der Priester. Das sind die, die von Gott hören, die sein Gesetz auslegen, die dafür sorgen, dass die geistliche Leitung umgesetzt wird. Und es gibt den zweiten roten Faden im Volk Israel, das sind die Könige. Die weltlichen Herrscher, die Macht haben. Und wenn du jetzt diesen Stammbaum in Matthäus-Evangelium zurückverfolgst, entdeckst du auf einmal, Maria stammt unmittelbar aus der Reihe von Aaron, dem ersten Priester im Volk Israel. Und Josef stammt unmittelbar aus der Kette von David, dem König David. Und das heißt nichts anderes, als Gott spinnt diesen roten Faden zusammen, der von Anfang an über seinem Volk Israel steht. Geistliche Leiterschaft, weltliche Leiterschaft vereinen sich in Jesus. Und Jesus beginnt zu wirken. Und da reden wir ja gern in Kirchen drüber. Wir erzählen ja viel, was Jesus gemacht hat. Wasser zu Wein finde ich das coolste Wunder überhaupt von ihm. Er läuft übers Wasser, er heilt Kranke, er sorgt dafür, dass Tote wieder zum Leben erweckt werden. Und wir erzählen ganz viel über sein Wirken. Aber wisst ihr, über was Jesus gesprochen hat? Und zwar überdimensional viel. Jesus redet über das Reich Gottes. Jesus sagt, dieses Reich Gottes, das vorangekündigt war, ist jetzt da. Er sagt, ihr braucht nicht mehr warten. Diese Königsherrschaft beginnt jetzt. Das Reich Gottes ist hier und heute, mitten unter euch. Das ist seine Message. Und Jesus beweist es unter den Lebenden. Er stirbt und er beweist es unter den Toten. Und er steht auf, er wird wieder auferweckt. Er begegnet seinen Jüngern. Und was macht er? Er ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redet mit ihnen vom Reich Gottes. Das ist seine Message. Und was immer wir von Jesus erzählen, was wir über ihn erzählen, das ist seine Botschaft. Das Reich Gottes. Jesus sagt, hey, dieser Ursprungsplan Gottes hat sich nie geändert. Gott will sein Reich bauen auf dieser Welt mit uns. Und er will den Zustand der Heilige Geist mit uns gemeinsam wiederherstellen. Das war sein Plan von Anfang an. Und Jesus verkündet nichts anderes. Wenn wir sagen, hey Jesus, großartiger Lehrer. Ja. Wenn wir sagen, Jesus, unser Retter. Ja. Wenn wir sagen, Jesus, unser Heiler. Ja. Aber das ist alles nur ein Teil dessen, was Jesus für sich selbst in Anspruch nimmt. Jesus sagt, ich bin der König des neuen Reiches. Und dieser König macht eine krasse Aussage. Markus 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Ich frage mal ganz provokant, warum erleben wir hier in Deutschland so wenig davon? Warum bleibt so vieles auf der Strecke von dem, was Jesus selber angekündigt hat? Und ich glaube, es liegt daran, weil wir das Evangelium kastriert haben. Das Evangelium, das ist was ganz Einfaches, ist überhaupt nicht kompliziert. Damals war das absolut üblich. Es gab ja noch keine Handys, noch keinen Twitter, ja, auch kein WhatsApp. Man musste von Mund zu Mund Nachrichten weitersagen. Wenn ein neuer König ins Land gerufen wurde, dann schickte der König Boten aus. Und dann ging das immer nach dem gleichen Strickmuster. Erst kam einer rein, der latschte herein, stellt sich vorne vor die Leute hin und sagt, hey, hört mal gut zu, da wird gleich einer kommen, der wird euch das Euangelion bringen. Die gute Nachricht bringen. Und alle haben gesagt, aha, okay, ja, dann soll er mal kommen. Gut, kurz drauf kam einer mit einem königlichen Pferd, kam rein, man sah sofort, oh, aha, König, Der stellt sich vorne hin, nahm das Banner, rollte es aus und fing an zu lesen. Und das war ein kurzer Satz. Er sagte, ich verkündige euch heute die gute Nachricht, ein neuer König ist da. Fertig. Das ist das Evangelium. Und Jesus sagt, geht in die Welt und verkündigt das Evangelium. So, was ist das Evangelium? Jesus ist der König. Wir haben einen neuen König, weltweit, wir alle miteinander. Und Jesus ist nicht mehr und nicht weniger als dieser König. Und dieser König hat einen ganz, ganz krassen Anspruch. Jesus sagt, du bist für mich oder du bist gegen mich. Fertig. Ich finde, wir sind so Weichspülergemeinden geworden. Was das Evangelium angeht, da haben wir so die Hosen gestrichen voll. Lasst uns mal anschauen, wie Jesus mit den Menschen geredet hat damals. Da kam ein junger Mann zu ihm, der war echt gut drauf, hey, ein super Typ, super fromm, ole ole, echt ein richtig cooler Typ. Und er kam zu Jesus und er sagt, hey Jesus, sag mir mal, was muss ich machen, damit ich in deinem Reich auch ein Plätzchen habe? Ja, einfach glauben, sagt Jesus nicht. Jesus sagt, weißt du was, ich schaue dich an und ich finde, du bist echt ein guter Typ, du hast es wirklich drauf. Da ist so eine Kleinigkeit in deinem Leben, an der hätte ich einen Wunsch. Nimm deine Finanzen, gib sie weg und folg mir nach. Und dieser junge Mann schaut Jesus traurig an. Und er sagt so, Jesus, bis hierher, okay, aber das will ich dir nicht geben. Und wie würden wir reagieren? Hey, ich als Pastor im Jahr 2015. Ich würde sagen, weißt du was, junger Mann, hey, lass uns über diesen Punkt mit den Finanzen nochmal reden. Weißt du, wir können da ganz langsam anfangen. Jetzt gibst du mal 5 Euro oder 10 Euro oder, ja, also wir steigen da ganz easy ein, das ist überhaupt kein Problem, weißt du. Das Wichtigste überhaupt ist, dass ich dich im Himmel wiedersehen werde. Und wisst ihr, was Jesus macht? Tschüss. Es kommt ein anderer zu ihm und Jesus sagt, weißt du was, ich glaube, du hast das Potenzial, mir nachzufolgen. Komm mit. Und er schaut ihn an und er sagt, ja Jesus, das möchte ich echt machen. Ich glaube, das ist meine Berufung, ich werde das tun. Ich möchte ganz kurz meiner Familie Tschüss sagen. Weißt du, Familie ist was Frommes, Sohn, das ist echt okay, oder? Das mache ich kurz und dann komme ich. Und Jesus schaut ihn an und sagt, hey, wer beim Pflügen nach hinten schaut, ist nicht wert, in das Reich Gottes zu kommen. Autsch. Das wollen wir nicht so gerne hören über Jesus. Jesus war glasklar in seiner Äußerung. Da kam ein römischer Hauptmann zu ihm und sagt, mein Sohn ist krank. Ich möchte dich bitten, dass du was machst. Und Jesus schaut ihn an und zögert so ein bisschen. Und dieser römische Hauptmann sagt, weißt du was, hey, ich habe Zweifel in meinem Herz. Hilf meinem Unglauben. Und im selben Moment agiert Jesus. Der Punkt ist nicht, ob du es schaffst, Jesus alles zu geben. Die Frage ist, ob du es willst. Ob du bereit bist, ihm alles zu geben. Wir sehnen uns so ganz, ganz tief nach Wundern, nach Heilungen, nach Tiefgang in unseren Gottesdiensten. Und die Bibel sagt, das sind Dinge, die passieren, by the way, einfach nebenher. Im gesamten Heilsplan Gottes, wann immer Gott aufgetreten ist, sind Wunder passiert. Sind Menschen verändert worden, war Tiefgang ohne Ende da. Es gab es nie, dass Gott auftritt und es wäre nichts passiert. Wunder geschehen, by the way. Aber es gab eins, was sich durchzieht, durch den gesamten Heilsplan. Wann immer Menschen abgefallen sind, wann immer sie weg waren von Gott, sagt Gott, geh auf die Knie, kehr um, bereue das und wende dich mir wieder zu und sei gehorsam. Und ich werde dir begegnen. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel zu Pfingsten. Wenn wir uns wirklich auf die Knie begeben, wenn wir uns diesem König unterstellen und wenn wir ihm aus tiefstem Herzen sagen, ich will, vielleicht schaffe ich es nicht, aber hilf meinem Unglauben. Und wenn Jesus das sieht, diese Herzenshaltung, dann kommt er mit seinem Geist in dein Leben, dann füllt er dein Leben und dann werden Wunder geschehen, dann wird Brausen geschehen in deinem Leben, dann wird Veränderung geschehen. Ich möchte dich heute herausfordern, etwas zu tun, was du vielleicht noch gar nie gemacht hast. Kirche neu erleben. Während des nächsten Liedes, wir haben Platz geschaffen hier im Saal. Ja, in der Mitte, außen, hier vorne, hinten, überall ist Platz. Ich möchte dich herausfordern, dass du Jesus eine Antwort gibst. Es geht nicht darum, ob du dich heute entscheidest, an Jesus zu glauben. Das ist nicht mein Punkt. Die Frage ist, ob du bereit bist, dich vor diesem König zu demütigen. Ob du bereit bist, dich vor ihn zu stellen und zu sagen, Jesus, willst du mich annehmen? Und du bekommst die Gelegenheit, während dem Lied eine Antwort auf die Situation zu geben. Ich möchte dich bitten, wenn du diesem Jesus so entgegentreten möchtest, dann steh einfach auf, stell dich irgendwo an den Rand, stell dich einfach in den Raum als ein Zeichen, dass du vor Menschen, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt gibst. Als ein Zeichen, dass du sagst, diesem König möchte ich mich unterordnen. Ich werde während diesem Lied hier vorne sein, auf der Seite, und ich biete an, dass ich für dich bete, wenn es um Heilung geht. Wenn du sagst, ja, ich bin heute hier, ich habe eine Krankheit, ich habe irgendein Leiden und ich möchte das Jesus bringen, dann biete ich dir an, du kannst nach vorne kommen. Bitte erzähl mir nicht deine ganze Lebensgeschichte, das können wir nachher draußen machen. Komm zu mir, sag mir, wo du krank bist, das Thema ist, und ich werde dir die Hände auflegen und für dich beten. Es gibt hier vorne eine Liste, wenn du sagst, hey, dieses, wer glaubt und getauft ist, das ist dein Thema. Dann kannst du dich hier vorne in eine Liste eintragen und bei der nächsten Taufe dabei sein. Aber ich möchte dich herausfordern, während diesem Lied, diesem Jesus eine Antwort zu geben.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.